Vor einigen Jahren lebte einer unserer Söhne in Brasilien. Und wir haben ihn da besucht. Und wir gingen auch mit in den Gottesdienst, eine sehr große Gemeinde. Und das wurde für mich alles übersetzt. Und das ging dann so los, dass der Gottesdienst einfach lief, so ähnlich wie hier, bisschen lebhafter natürlich in Brasilien, ist ja klar. Und dann ging der Pastor auf die Bühne und fing an zu predigen. Und ich merkte, das Thema geht heute über das Thema Geld und Spenden. Aber nach ungefähr 5 Minuten war seine Predigt schon zu Ende. Aber dann kamen die Saaldiener und stellten so Tonnen auf in die Gänge überall. Und die Leute standen auf und hatten schon so Briefumschläge vorbereitet und gingen zu den Tonnen hin und warfen das Geld in die Tonnen. Und ich merkte, okay, das war die Spendenpredigt hier in der Gemeinde. Und danach kam ein anderer Prediger auf die Bühne und hielt die eigentliche Predigt des Tages. Ich habe jetzt für euch ein paar Informationen. Erstens, ja, ich will auch über das Thema Geld und Spenden predigen. Zweitens, es wird länger dauern als 5 Minuten. Und drittens, die gute Nachricht, nach mir kommt aber keiner mehr. Das war es dann für heute. In Deutschland reden wir nicht über Geld. Wir reden nicht über unser Einkommen, wir reden nicht über unsere Rücklagen. Das tun wir eigentlich nicht. Aber wie ich eben schon gesagt habe, in der Bibel ist es einfach ein Riesenthema. Und deswegen, glaube ich, kommt es auch in der Gemeinde immer wieder mal vor oder sollte immer mal wieder mal vorkommen, dass wir uns klar machen, ja, was sagt denn die Schrift so zu dem Thema? Und das tun wir heute. Allerdings, als Nina Kopp mich angefragt hat, ob ich als Gastprediger hier zur Verfügung stehe, hat sie gesagt, könntest doch diese Predigt, die du über Malachi gehalten hast, den Wetzlar, könntest du doch bei uns auch mal halten. Und ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, halt über das Thema Geld woanders zu sprechen als zu Hause. Aber ich habe darüber in meiner eigenen Gemeinde ungefähr so gesprochen wie auch heute. Das heißt, das ist so ein gewisser Reality-Check. Also was man zu Hause sagen kann, das ist ja dann schon geerdet. Und insofern traue ich mich auch heute bei euch, das zu tun. Und meine Grundlage ist, wie schon gesagt, ein Text aus dem Buch Maleachi. Und den würde ich dann gerne jetzt mal gemeinsam mit euch lesen. Maleachi 3 ab Vers 8. Ich antworte euch, findet ihr es etwa richtig, wenn ein Mensch Gott betrügt? Doch genau das tut er die ganze Zeit. Ihr entgegnet, womit haben wir dich denn betrogen? Nun, ihr habt mir nicht den zehnten Teil eurer Ernte gegeben und ihr habt den Priestern ihren Anteil in den Opfergaben verweigert. Mein Fluch lastet schwer auf dem Volk. Und trotzdem hört ihr nicht auf, mich allesamt zu hintergehen. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch auf, bringt den zehnten Teil eurer Erträge im vollen Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Ich lasse es nicht mehr zu, dass Heuschreckenschwärme eure Felder und Weinberge kahl fressen und euch die Ernte verderben. Dann werden alle Völker euch glücklich preisen, weil ihr in einem so herrlichen Land lebt. Darauf gebe ich, der Herr, der allmächtige Gott, mein Wort. Folgende Punkte würde ich gerne mit euch zusammen heute in der Predigt bedenken. Maleachi, ein typischer Prophet. Aber dann die Frage: Und Jesus, was bedeutet Segen für ihn und für uns? Wann hast du zum ersten Mal gespendet? Warum und wie spendeten die ersten Christen? Und dann die Frage aller Fragen: Sollen wir auch 10% spenden? Gehen wir es an. Maleachi, ein typischer Prophet. Da steht also plötzlich, so muss man sich das vorstellen, auf der Straße in der Stadt ein Prediger und er ruft dem Volk eine Botschaft zu, die er von Gott vorher empfangen hat. Denn das ist ja ein Prophet, der von Gott etwas hört und es dann den Menschen seiner Zeit, seiner Umgebung weitergibt. Und Maleachi, das heißt einfach nur mein Bote, eine Person, über die wir auch nicht so viel wissen. Maleachi, der spricht also die Leute an in einer ganz furchtlosen Art und Weise und er legt den Finger in eine Wunde. Er spricht die Probleme, die damals in Israel herrschten, offen an. Und wie ein typischer guter Prophet seiner Zeit führt er seine Leute zurück zur Schrift. Er führt sie zurück zu dem, was ihnen gesagt worden war im Gebot, im Gesetz. Er führt sie zurück zu Gottes Geboten. Und eine ganz klare Regelung war, ihr sollt 10% von euren Erträgen, von euren Ernteerträgen, auch von dem, was, wie die Herden sich vermehren, ihr sollt 10% davon als Opfer abliefern, ihr sollt es in den Tempel bringen, als Opfer für Gott und auch zur Versorgung der Priester und der Leviten, die dort im Tempel ihren Dienst tun und dort den Gottesdienst ständig halten. Und was Maleachi sagt ist, das habt ihr nicht gemacht. Ihr habt den 10. Teil nicht gebracht. Und ihr habt auch noch geschummelt sozusagen. Das wird vorher im ersten Kapitel schon abgearbeitet des Buches. Ihr habt auch, wenn ihr Tiere hattet, dann gesagt, komm, nimm das schlechteste Tier, das bringen wir in den Tempel, aber nicht die guten, die behalten wir lieber für uns und so weiter. Da war ein Missstand. Und so muss Maleachi ernste Worte sprechen. Er muss sie daran erinnern, Gottes Segen fließt zurzeit nicht. Ja, im Gegenteil, ihr steht unter Gottes Fluch. Das haben wir eben in dem Text ja zum Ausdruck gebracht. Und wohin führt er sie zurück? In der Schrift, 5. Buch Mose, Kapitel 28. Das ist am Ende der 5 Mosesbücher natürlich. Und alles das, was vorher gesagt worden ist, wie das Volk Israel leben soll, wird dort zusammengefasst, wie so mit einem Brennglas, mit einer Lupe. Und dann sagt Gott im 5. Mose Kapitel 28, ich lege euch vor Segen und Fluch. Wenn ihr alles tut, was in diesem Buch steht, werde ich meinen Segen auf euch ausschütten. Und das wird heißen, eure Ernten werden gut sein, eure Herden werden sich vermehren, eure Familien werden glücklich sein, ihr werdet viele Kinder haben und ihr werdet in einem freien Land leben, das sich selbst bestimmen kann und nicht von seinen Feinden unterdrückt wird. Das wird mein Segen sein für euch. Und im Gegenteil, wenn ihr das nicht tut, und das ist ja die Botschaft von Maleachi hier, dann wird das nicht passieren. Dann kommen die Heuschreckenschwärme und fressen die Ernte ab, dann habt ihr Missernten, das Land erträgt nichts, die Herden wachsen nicht und euch selbst wird es schlecht gehen und ihr werdet in Abhängigkeit und unterworfen unter die Feinde leben müssen. Maleachi, der Bote Gottes, führt das Volk und ruft sie zurück zur Schrift und sagt dann, wenn ihr das wieder tun werdet, was gefordert ist, dann wird auch der Segen Gottes wieder fließen. Und jetzt ist halt die spannende Frage, was machen wir als Christen damit? Leben wir unter einem Fluch Gottes, wenn wir nicht genug spenden? Leben wir unter einem Segen Gottes, wenn wir das tun? Das ist ja interessant und manchmal ganz gut. Man kann die Bibel ja noch auf Papier lesen, nicht nur auf dem Smartphone. Vielleicht lest ihr alle die Bibel auf Papier, das ist ganz prima, gegen das Smartphone ist auch nichts einzuwenden. Aber wenn man sie auf Papier liest, dann ist man ja im Buch Maleachi, im letzten Buch des Alten Testaments. Das ist der letzte der sogenannten kleinen Propheten. Und dann blätter ich ja nur 2 Seiten weiter und ich bin bei Matthäus. Gut, das ist euch allen gut bekannt. Ihr guckt also ein bisschen, was will er damit jetzt sagen? Ich will damit sagen, wir stehen da am Übergang vom Alten ins Neue Testament und das ist ein Übergang, den wir gedanklich auch jetzt mal machen wollen. Wir wollen uns mal fragen, ja, wenn wir dann bei Jesus sind, wie sieht das eigentlich für ihn aus? Wie sieht dieses Zusammenspiel von Fluch und Segen eigentlich aus, wenn wir auf Jesus schauen? Erstmal will ich noch kurz einflechten, Maleachi hat gesagt, Kapitel 3, Vers 1, der Herr wird kommen zu seinem Tempel. Und das ist passiert in Jesus. Er ist gekommen, Gott selbst ist gekommen, er ist in seinen Tempel gekommen. Und Jesus lebt also in seiner Zeit. Und jetzt prüfen wir mal, was diese 4 Segenslinien des Alten Testaments für Jesus bedeuteten. Land besitzen, gute Ernten, viele große Herden, eine glückliche Familie und Leben in einem freien Land. Und Jesus? Jesus hatte, soweit wir das irgendwie nachvollziehen können, keinen Landbesitz. Er musste als Bauhandwerker, als Zimmermann, wie auch immer das genau ausgesehen hat, er musste arbeiten, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Er hatte keine Herde, hatte kein Vieh. Jedenfalls werden wir nicht darüber unterrichtet. Und alles, was wir über ihn wissen, sagt, das hatte er alles nicht. Er lebte ein bescheidenes Handwerkerleben, bevor er dann anfing zu predigen. Er hatte auch keine Familie. Er hatte auch keine Kinder. Und um es noch zu toppen, er lebte auch nicht in einem freien Land. In der Weihnachtsgeschichte bestimmt schon der Kaiser Augustus, was da ablaufen soll aus Rom. Und am Ende ist der Statthalter Pontius Pilatus, der ihn zum Kreuzestod verurteilt. Alles, was im Alten Testament Segen bedeutete, finden wir im Leben von Jesus nicht. Und das, finde ich, muss uns mal ein bisschen sacken, wenn wir uns mit so einem Text über Segen und Fluch beschäftigen, dass wir auf Jesus schauen und eigentlich feststellen, alles, was eigentlich Gottes Segen sein sollte, war bei ihm nicht da. Und im Übrigen, wenn wir dann weiter im Neuen Testament lesen, bei Paulus ist es genau das Gleiche. Ja, ein Mann ohne Familie, ein Handwerker, der immer wieder sagt, ich arbeite mit meinen Händen, damit ich gerade so genug zum Leben habe. Und viele Christen der ersten Generation lebten so. Für Jesus lag Segen, und das ist jetzt eben dieser Punkt, für Jesus lag Segen in einer anderen Dimension als im materiellen Werten. Und das ist etwas, was wir uns immer mal wieder klar machen müssen. Jesus sagt den Menschen schon in seiner ersten großen Predigt, der Bergpredigt, sammelt euch Schätze im Himmel. Er sagt, das ist der Ort, wo du sozusagen bei einer Bank Vermögen aufbauen sollst, bei einer Bank, wo es keine Pleite gibt, wo es keine Skandale gibt, wo nichts veruntreut wird, bei einer Bank, wo alles sicher aufgehoben ist für dich, sammelt euch Schätze im Himmel. Und als Petrus einmal fragt, Herr, wir haben alles verlassen, wir sind dir nachfolger, was haben wir davon? Sagt Jesus, ihr werdet einmal auf 12 Thronen sitzen und in dem zukünftigen Reich werdet ihr das Volk Israel richten. Das habt ihr davon. Ihr habt ewiges Leben, wenn ihr mir nachfolgt. Jesus richtet den Blick seiner Leute auf andere Werte als auf die Werte, die wir im Alten Testament finden, als auf die Werte, die doch stärker im Materiellen liegen. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn wir uns mit so einem Thema wie Geld und Spenden und so weiter beschäftigen, dass wir einen anderen Blick gewinnen, bevor wir sozusagen an die praktischen Fragen kommen. Es gibt ein großartiges Kapitel im Neuen Testament über das Thema Segen für Christen. Epheserbrief Kapitel 1. Ich kann das nur kurz streifen, aber da ist Paulus richtig begeistert darüber. Er sagt, ihr habt jeden Segen, den ihr haben könnt, den habt ihr schon, ihr Christen. In der himmlischen Welt. Er sagt, guckt mal von eurer dreidimensionalen Welt vom Hier und Jetzt einmal weg und dann werdet ihr sehen, in der Himmelswelt hat Gott uns schon allen Segen gegeben, den man sich vorstellen kann. Wir sind berufen zu einem Leben in Gottes Gegenwart. Er selbst wohnt in uns, er ist bei uns. Wir werden erfüllt von seiner Liebe. Die steht uns zu. Er nimmt uns an als seine Kinder, seine Söhne und Töchter. Und er vergibt uns aus seiner Gnade alle unsere Verfehlungen, alle unsere Schuld nimmt er weg. Er weiht uns ein in seine Pläne, was mit diesem Universum geschehen wird. Alles wird einmal in Christus zusammengefasst sein und wir werden mit ihm da sein. Wow, ist das nicht klasse? Paulus kommt richtig ins Schwärmen, wenn er darüber nachdenkt, was haben wir alles in Christus? Und das ist wichtig, glaube ich, dass wir uns vorstellen, diese Segensvorstellung, oh, du hast viel Vieh und du hast eine gute Ernte und es läuft alles in der Familie gut und so weiter. Das wollen wir gar nicht klein machen, aber der Segen der Christen liegt eigentlich in einer anderen Dimension. Und ich glaube, wenn einem das immer vorkommt, oh, ist aber jetzt sehr abstrakt oder ist eine Vertröstung auf das Jenseits oder so. Ich glaube, das ist schon eine Frage des Wachsens auch im Glauben, des Hingezogenseins zu Jesus in die Gemeinschaft mit ihm, um da diesen Wert stärker schätzen zu können und dass die Prioritäten in unserem Leben ganz einfach verändert werden, wenn wir Jesus nachfolgen, dass unser Blick geweitet wird aus unserer dreidimensionalen Welt in eine andere Dimension, wo etwas anderes auf uns wartet. Aber was, zu unserem Thema zurück, was bedeutete das denn jetzt für die Christen der ersten Zeit? Haben die gesagt, prima, wir haben allen Segen, das mit dem Spenden, wenn wir an Maliere denken, das brauchen wir dann nicht mehr. Wir haben ja schon alles. Und offensichtlich war das nicht der Fall. Die Christen der ersten Zeit haben auch viel gespendet, und da kommen wir gleich zu. Aber bevor wir das tun, habe ich nochmal eine Frage, die du vielleicht noch jetzt bewegen kannst. Wann hast du zum ersten Mal in deinem Leben denn etwas gespendet? Ich sehe mich selbst als kleinen Jungen im Gottesdienst sitzen neben meinem Vater. Und bei uns ging dann ein schwarzer Beutel durch die Reihen, kein Körbchen. Mein Vater griff in seine Anzugtasche und drückte mir ein Stück Geld in die Hand. Ich glaube, es war ein 50-Pfennig-Stück meistens. Die Älteren können sich erinnern. Dieses kleinere silberne 50-Pfennig-Stück. Und das tat der kleine Sickert dann in den Beutel. So, dann habe ich gespendet. Natürlich habe ich nicht gespendet. Es war ja nicht mein Geld. Ich hatte auch noch gar kein Geld. Aber wenn ich mich so zurückerinnere, dann war das tatsächlich so, als ich Taschengeld hatte oder vielleicht mein erstes Konto oder so, später das BAföG beim Studium, dann habe ich angefangen, davon auch zu spenden. Etwas davon, von dem wenigen, was ich hatte, zu geben. Und ich glaube, das ist für uns auch wichtig. Die Sprüche 22, Vers 6 sagt, gewöhne einen Knaben an seinen Weg, dann lässt er auch nicht davon ab, wenn er ein alter Knabe geworden ist. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir anfangen, dann, wenn wir noch nicht viel haben, auch davon zu geben. Das zu der Frage im Interview. Und wenn ich das andere noch beantworten soll, ich finde, wenn man hinterher viel Geld hat, ist es gar nicht so viel einfacher, weil man könnte immer noch mehr geben. Also wenn man sagt, wie viel soll ich denn von meinem weggeben, damit es genug ist? Aber auch da komme ich später nochmal zu. Spenden ist merkwürdig, weil du gibst dein Geld weg und du bekommst nichts zurück. Und das machen wir normalerweise nicht. Unser eigentliches Lebensprinzip ist, das Geld muss mir einen Wert zurückbringen. Also ganz normal, wenn ich etwas kaufe, dann gebe ich Geld und kriege etwas dafür. Und Spenden ist, ich gebe das weg und ich kriege nichts. Und das muss man erstmal verarbeiten. Mir fiel, als ich darüber nachgedacht habe, eine Geschichte ein, die es vielleicht ein bisschen illustriert. Und zwar bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006, da gab es ja immer diese Autokorsos. Und unsere Tochter, damals vielleicht 8 Jahre, die hat dann gesagt, was ist eigentlich ein Autokorso? Und dann habe ich gesagt, ja, dann gucken wir uns das mal an. Nach dem nächsten Spiel, was Deutschland gewonnen hatte, haben wir uns ins Auto gesetzt, in Wetzlar, wir wohnen oben auf dem Berg, sind wir runtergefahren in die Stadt, auf den Karl-Kellner-Ring. Ja, und da standen wir dann im Autokorso. Ich weiß nicht, wer das auch erlebt hat. Da war so alles voll, die Autos standen da, Fahnen wurden geschwenkt, laute Musik auch. Alle waren fröhlich, alle lachten, alle jubelten, oh, wir haben gewonnen. Und irgendwann löste sich dann das wieder auf, man fuhr wieder nach Hause. So. Unsere Tochter sagte, jetzt weiß ich, was ein Autokorso ist. Es ist wie ein Stau, aber alle Leute sind fröhlich. Es ist wie ein Stau, aber alle Leute sind trotzdem fröhlich, nicht wie auf der Autobahn. Und ich habe gedacht, das ist Spenden. Du gibst dein Geld ohne Gegenleistung und eigentlich müsstest du dich schlecht fühlen, wie im Stau, aber du fühlst dich gut, weil es ist wie ein Autokorso. Hoffentlich. Warum und wie spendeten denn die ersten Christen? Es gibt ein Grundprinzip, das Paulus immer wieder den Leuten sagt, lebe so, dass du selbst auch weitergeben kannst. Apostelgeschichte 20, Vers 35. Paulus sagt, mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen, denn dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Denkt immer an die Worte, die Jesus der Herr selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Oder bei Luther, geben ist seliger als nehmen. Ich finde es krass, Epheser 4, Vers 28, da spricht Paulus Leute an, die bevor sie Christ wurden, ihren Lebensunterhalt durch Stehlen verdient haben, die geklaut haben. Und er sagt ihnen jetzt in der Gemeinde in Ephesus Folgendes. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, der soll erstens aufhören zu stehlen und soll stattdessen zweitens einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Und dann kann er drittens sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Wenn man Christ wird, ändert sich die Haltung und die Einstellung total. Vom Nehmen ohne Gegenleistung, was ja Stehlen letztlich ist, werde ich erstmal zu jemand, wo das in der Balance ist, geben und nehmen, weil ich arbeite und damit verdiene ich mein Geld. Und dann werde ich zu jemand, der kann geben ohne Gegenleistung. Dann kann ich denen, die bedürftig sind, auch noch etwas weitergeben. Und das ist ein großes Thema im Neuen Testament, wenn es um Spenden geht. Kümmern um die, die bedürftig sind. Und es fing an, natürlich in der ersten Gemeinde, wo die etwas hatten, Apostelgeschichte 4, die ihre Grundstücke und Häuser sogar verkauften, ihren Besitz verkauften und den Erlös der Gemeinde zur Verfügung stellten. Sie legten es vor den Aposteln nieder und die verteilten dann an diejenigen, die bedürftig waren. Und immer war die Fürsorge für Arme, praktizierte Nächstenliebe ein Ziel dessen, warum man gespendet hat und warum man gegeben hat. Nächstenliebe auf Griechisch Diakonie, auf Lateinisch Caritas. Und dann erweiterte sich das zum Beispiel auch, ein Grund, warum gespendet wurde, war, dass die in der Gemeinde arbeiteten, auch davon bezahlt werden sollten. Also die Ältesten, 1. Timotheus 5 gab zum Beispiel, die Verantwortung tragen, haben nicht nur die Anerkennung verdient, sondern auch den entsprechenden Lohn dafür. Wer arbeitet, hat Anrecht auf Lohn. Und Paulus sagt auch für die Missionare zum Beispiel, der Herr hat im Hinblick auf die das Evangelium verkündigen, angeordnet, sie haben das Recht, von der Verkündigung des Evangeliums zu leben. Also auch Spenden natürlich für Gemeindearbeit, für Mission. Und das waren alles Gründe, warum gespendet wurde. Und der Blick war weit bei den ersten Christen. In Griechenland wurde Geld gesammelt, um es nach Jerusalem zu schicken, die Gemeinde in Jerusalem zu unterstützen, die in Armut geraten war durch die Verfolgung. Und da gibt es einen großartigen Abschnitt, 2. Korintherbrief, Kapitel 8 und 9, wo Paulus komplett über dieses Spendenprojekt schreibt. Und dieser Text ist ins Neue Testament geraten und informiert uns umfassend über das Thema Spenden. Es ist teilweise praktisch. Er sagt, spendet dann, wenn ihr etwas habt. Wartet nicht, bis am Monatsende das Geld weg ist und sagt, oh, jetzt kann ich nichts mehr geben. Sondern dann, wenn das Konto voll gemacht wird, dann spendet, damit hinterher keine Ausreden kommen. Ganz praktisch. Und er sagt, Spenden soll dich fröhlich machen. Du sollst fröhlich dabei sein. Denk an den Autokorso. Also es steht nicht im 2. Korintherbrief, aber das will ich mal dazu sagen. Du sollst dabei keinen Stress empfinden. Das ist diese Passage, kennt ihr auch vielleicht den Spruch, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Weil da steht, gebt ohne Verdruss und ohne Zwang. Gebt freiwillig. Ich will da auch nochmal zurückblenden auf Maleachi. Maleachi ruft nicht, Leute, ihr habt jetzt bis jetzt 10% gegeben, aber ab jetzt gebt ihr 20. Nein, er sagt, Leute, 10% sind im Gesetz gegeben und die will Gott haben. Er will nicht mehr haben. Er will jetzt keinen Solidaritätsbeitrag aufrufen oder irgendetwas. Er sagt, bringt mir das, was ich euch vorgegeben habe. Also Gott möchte, dass wir fröhlich spenden können und ohne Zwang und ohne Verdruss. Und dann sagt er und richtet unseren Blick auf das, was vielleicht uns als Christen am meisten motivieren sollte, den Blick auf Jesus. Er sagt, seht mal, den größten Reichtum, den jemals jemand hatte, war Jesus, der im Himmel allen Reichtum bei Gott hatte. Und den hat er aufgegeben. Er, der unendlich reich war, wurde für uns arm. Und ich habe das eben ja geschildert. Er wurde nicht nur einfach Mensch, er wurde ein armer Mensch. In armen Umständen hat er gelebt. Und können wir nicht angesichts dieses unaussprechlichen Geschenks, das Gott uns gemacht hat, auch großzügig sein. Und so spendeten die ersten Christen. Sie spendeten aus dieser Haltung heraus, dass es ganz selbstverständlich ist, wenn ich etwas habe, dann gebe ich auch davon ab. Und das fingen sie an nach Pfingsten. Und ich denke, das werden wir Christen tun bis zur Wiederkunft Christi. Das ist einfach das, wie Christen leben und damit umgehen. Und dann die Frage aller Frage, auch wenn man Malachi gelesen hat, ich habe gerade gesagt, 10%, sollen wir denn auch 10% spenden? Und ich möchte heute nur so viel sagen, wie wäre es, du machst auch in diesem Thema deines persönlichen Glaubens den Heiligen Geist zu deinem Ratgeber und du fragst ihn, wie viel soll ich spenden? Ich möchte euch von Lukas Gotter erzählen. Lukas Gotter muss man nicht kennen. Er ist ein Pastor einer Freikirche in Halle an der Saale und er war bei Wer wird Millionär? Und das war eine Sonderausgabe von Wer wird Millionär, die Risikoausgabe. Das heißt, man konnte nicht nur 1 Million gewinnen, sondern man konnte 2 Millionen gewinnen. Und Lukas Gotter hat als freikirchlicher Pastor 750.000 Euro gewonnen. Also nicht die 500.000, sondern wurde noch ein Schnaps draufgelegt, 750.000. Halleluja, ein Pastor, der 750.000 Euro gewinnt. Und jeder hat sich sofort gefragt, was macht er jetzt mit dem Geld? Wobei ich da sagen möchte, das spielt ja gar keine Rolle, dass er nun ein Pastor war. Jeder von uns, der Jesus nachfolgt, muss sich fragen, ja, was würde ich denn mit dem Geld machen, wenn ich es denn hätte? Und es gibt ein Interview mit Lukas Gotter, wo er da genau das gefragt wird, weil das alle Leute natürlich interessiert hat, was macht er jetzt mit dem Geld? Und dann hat er Folgendes gesagt, und das kommt zu meinem Ratschlag, den ich gegeben habe. Er hat gesagt, bevor ich dahin gefahren bin zu dieser Sendung, habe ich mich mit meiner Frau hingesetzt und wir haben gesagt, lass uns beten und den Herrn fragen, Herr, gib uns eine Prozentzahl. Gib uns eine Prozentzahl von dem, was wir spenden sollen, wenn das rum ist und wenn ich da vielleicht etwas gewonnen habe. Und er sagte, ich wusste ja nicht, ob ich mit 0 Euro rauskomme, so ist ja nun mal da die Regel, oder vielleicht mit 1.000 oder eben mit 2 Millionen. Er sagt, Herr, gib uns eine Prozentzahl, die wir uns vornehmen, was wir dann damit machen. Und ja, er bekam die Prozentzahl, hat er gesagt, und so hat er gehandelt, ohne das im Detail auszuführen. Aber ich habe, weil ich ihn heute erwähnen möchte, nochmal geguckt, er ist immer noch Pastor der Gemeinde und er thematisiert, er hat eine eigene Homepage auch, Lukas Gotter, thematisiert das auch, er hat eine Stiftung gegründet und so weiter. Also ich denke, er ist gut damit umgegangen. Aber der Punkt ist einfach, lasst uns auch in dieser Frage unser christliches Leben leben, dass wir den Herrn fragen, Herr, was ist deine Sicht darauf? Ich bin am Ende. Ich hoffe, ich habe keinen Druck erzeugt bei euch. Und ich kann euch eins versichern, ich bin wesentlich lockerer mit dem Thema umgegangen als der Pastor in der brasilianischen Gemeinde. Also da war schon mehr Pressure jetzt hier, Leute, kommt her, jetzt ab mit dem Geld in die Tonne. Und ist ja auch gut, die Kollekte ist schon gewesen, aber viele von euch werden auch zu Hause am Schreibtisch sitzen oder vor dem Sitzung und sagen, jetzt mache ich mal eine Spende, wie viel soll es denn sein? Oder ihr habt Daueraufträge, das ist auch gut, aber vielleicht ist ja auch mal was extra dran. Ich weiß es nicht und es ist auch, finde ich, richtig so, weil es eine Sache wird zwischen dir und deinem Gott in dieser Frage, wie mit allen Fragen des christlichen Lebens. Ich kann nur sagen, ich wünsche dir seinen Segen in dieser Entscheidung über das Geben und ich wünsche dir, dass du die Erfahrung machst, du bist gesegnet und du darfst ein Segen sein. Amen.